Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, einen schönen guten Abend hier im Dreieckland zum Donnerstagesinfo. Heute Donnerstag, 14. März 91. Ich mache das Tralala, haben wir gerade gesagt. Also mache ich das. Das war einmal die Begrüßung hier. Als zweites, wie immer, es ist schon fast eine unerträgliche Regelmäßigkeit, die Bekanntgabe der Telefonnummer im Studio 2, hier 31028 in Freiburg für Leute, die es besser wissen oder die Kommentare zu sagen haben. Soweit also die Telefonnummer und die Begrüßung. Jetzt zur Themenübersicht. Am Anfang vom Info steht heute ein kürzerer Beitrag. Wie immer geht's, wie jeden Tag in dieser Woche, geht es um die KTS, um den Stand der Unterschriftenaktion für den gewünschten Bürgerentscheid. Hier werden wir ein kleines Telefoninterview nachher machen. Als zweites wird es aus Anlass einer Veranstaltung heute Abend einen Beitrag geben. Der Beitrag heißt Menschenrechte in Israel auch für Palästinenser in Fragezeichen, Ausgangssperre in besetzten Gebieten, was tun? Dazu ein konkretes Beispiel in unserem ersten Beitrag.
Als weiterer Beitrag kommt ein Telefoninterview. Da geht es darum, dass am Dienstag eine kurdische Familie aus Elzach in die Türkei abgeschoben werden sollte, was dann aber verhindert wurde. Zahlreiche andere Menschen sind derzeit in Südbaden von Abschiebungen bedroht und ein Interview dazu mit einem Mitglied der Politik- und Kulturgruppe in Waldkirch.
Am Wochenende war Landesparteitag der NPD in Tuttlingen angesagt. In der rechtsextremen Szene ist derzeit eine neue Partei in Planung, und zwar die sogenannte Deutsche Allianz. Einer ihrer Führer ist der Landesvorsitzende der NPD Baden-Württemberg, Jürgen Schützinger. Ein Antifa erzählt von dem Protest gegen den Landesparteitag der NPD und es wird einen Einblick in die Entwicklung der rechtsextremen Parteien geben.
Und zu unserem letzten Thema, ein internationales Thema. Im Sommer dieses Jahres stehen in Algerien Parlamentswahlen an. Das Parteienspektrum reicht von laizistischen Parteien, die eine Trennung von Politik und Religion fordern, bis zu fundamentalistischen Parteien. Ein Interview mit Echli Kebaili, einem algerischen Politikwissenschaftler, beleuchtet, warum der Fundamentalismus in Algerien zugenommen hat.
Und am Ende der Sendung heute, wie immer, Veranstaltungshinweise. Sand ins Getriebe, Zucker in Beton. Unter dem Motto ist RDL bemüht, jeden Tag im Info den Stand der Unterschriftenaktion der Initiative gegen die Kult- und Tagungsstätte bekannt zu geben, der Initiative für einen sogenannten Bürgerentscheid gegen diesen Baustein der groß angelegten Umstrukturierung im Sedernviertel in Freiburg. Am Telefon ist jetzt der Erwin Czacinski von der Bürgerinitiative. Wir kennen ihn alle. Guten Abend. Erwin, sag doch mal zuerst den Stand der bei euch eingegangenen Unterschriften.
Knapp über 7000 Unterschriften. Das heißt aber, dass uns jetzt auch weniger als eine Woche vor dem Einreichungstermin noch ungefähr dasselbe einmal fehlt. Also wir brauchen unbedingt noch die Unterschriften zurück, die jetzt irgendwo zu Hause bei den Leuten herumliegen. Die müssen dringend hier sein bis zum 19. März, sonst sehe ich schwarz, sonst wird womöglich die KTS gebaut.
Ihr sammelt ja in Kneipen auch und an verschiedenen Orten die Autogramme zusammen. Wie waren denn die Reaktion der Leute auf euer Begehren, auf euer Unterschriftsbegehren? Eher unterstützend oder eher, ja, die machen doch eh, was sie wollen?
Ja, es gibt beides. Also insgesamt muss man sagen, dass die Resonanz dann, wenn die Leute angesprochen werden, sehr positiv ist. Aber umgekehrt haben wir auch den Eindruck, dass wenn sie nicht angesprochen werden, dann eine ungeheure große Trägheit ist und so die Aktivität, sich selbst darum zu kümmern oder mal das Ding, was auf dem Tisch liegt, zu lesen und zu unterschreiben, dass das nicht besonders groß ist. Also wir haben das Gefühl, die Leute müssen angegangen werden, dann ist die Reaktion durchweg positiv. Es gibt ein paar Verzagte, die sagen dann auch, ah ja, ist doch schon entschieden oder lass uns doch in Ruhe damit, aber es ist eigentlich die Minderheit, eine sehr kleine Minderheit sogar. Das heißt für uns auch, wir bräuchten jetzt in diesen letzten Tagen dringend noch die Unterstützung, also aktive Unterstützung von den verschiedensten Leuten, die sagen, gut, ich bin bereit, jetzt in dieser Endphase nochmal 2-3 Stunden am Abend oder ein Abend oder auch mal 2 Abende zu investieren und nicht nur mal ein Bier zu trinken, sondern mal durch die Kneipen zu gehen und dort die Leute anzusprechen, Unterschriften einzusammeln. Das kann, wenn man in der Gruppe geht, auch ganz spaßhaft sein. Das ist nicht so eine trockene Angelegenheit, muss es nicht sein. Und wir brauchen das ganz dringend, weil wir haben wirklich Befürchtungen im Augenblick, dass es uns nachher knapp nicht reicht.
Die Anzahl, die du gerade genannt hast, über 7.000, das sind ja bereits von den 12.000 notwendigen, ja, sag mal, fast 2/3. Meinst du, dass die Vorlage der Unterschriften so eine Art Sand im Getriebe der Umstrukturierungsmaschinerie ist oder eher so eine Art Treibsand, der von den ersten Kapitalinteressen gesteuerten Sommerwinden wieder weggepustet wird?
Ja, das hängt, also wie gesagt, es gibt zwei Dinge, die ganz entscheidend sind dabei. Das eine ist, wir müssen einfach diese Unterschriftenzahl beibringen, weil wenn wir die nicht bringen, wenn es unter 12.000 Unterschriften bleibt, dann ist es auch kein Sand im Getriebe. Wenn die Unterschriften beigebracht werden, was wir immer noch hoffen, da sind wir schon noch zuversichtlich, dann könnte es sein, dass, wenn der Bürgerentscheid erzwungen wird, dass nicht nur Sand im Getriebe ist, sondern dass es wirklich grobe Klötze sind und dass dieses Getriebe in der Weise nicht mehr funktionieren wird.
Gibt es irgendwelche neuere Anzeichen, dass so ein sogenannter Bürgerentscheid überhaupt zugelassen wird?
Es gibt da nichts Aktuelleres als das, was nach dem Vorliegen unseres Gutachtens schon gesagt worden ist. Es ist durchaus umstritten. Also die Stadt behauptet zwar fest, es wäre nicht zulässig, aber das ist in keiner Weise gesichert. Es gibt kein richterliches Urteil darüber. Die richterliche Sprechung, die es bisher gab, die man interpretieren könnte, spricht eigentlich eher dafür, dass die positiv eingestellt sind gegenüber bürgerschaftlicher Beteiligung. Das heißt, wir sind durchaus zuversichtlich, dass wir auch die zweite Hürde, nämlich diese gerichtliche Entscheidung, nehmen können. Und das ist eigentlich das Entscheidende, weil sonst kommt es gar nicht zum Bürgerentscheid. Aber die erste Hürde ist eigentlich viel wichtiger im Augenblick, sind diese verdammten Unterschriften, die wir einfach jetzt brauchen.
Vielleicht noch eine inhaltliche Frage. Steht die KTS eurer oder deiner Meinung nach eher als ein Symbol, als einen Dreh- und Angelpunkt von einer gemeinderätlich geförderten Bevölkerungspolitik oder seht ihr den Bau, also das Gebäude, eher als einzelnes Projekt ohne größere Signalfunktion in dem erwähnten Sinn?
Also letzteres auf keinen Fall. Es ist vollkommen klar, dass die KTS mehr ist als nur ein Bauobjekt, das eben teuer wird. Die KTS ist gerade auch im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung der Stadt, mit der Stadtentwicklung, hat sie eine ganz große Bedeutung. Unseres Erachtens eine sehr negative Bedeutung für die Stadtentwicklung. Und eben nicht nur aus Kostengründen, die haben wir schon oft genug betont, sondern auch, weil das Quartier drumherum völlig umgestaltet werden wird. Das ist zum Teil auch jetzt schon im Gange, habt ihr auch schon oft darüber berichtet. Ja. Das ganze Viertel wird quasi geopfert, diesem Mammutprojekt. Und es hat natürlich auch ausstrahlende Wirkungen in Stühlinger. Und so. Also es gibt da eine ganze Menge, die dahinter steht. Und dass diesen Symbolcharakter hat, ist gar nicht mehr zu bestreiten, weil das ist inzwischen auch in aller Munde. Deswegen denke ich auch, die Gegnerschaft gegen die KTS ist eigentlich größer geworden. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass der Rücklauf der Unterschriften eher noch träge ist im Augenblick.
Ja, heißt es andererseits auch, dass die BI gegen die KTS, wenn die KTS erstmal verhindert ist, dass die BI dann zur Initiative gegen Umstrukturierung wird?
Das kann ich nicht für die ganze BI versprechen, aber ich bin sicher, dass einige Leute jetzt über diese Auseinandersetzung mit KTS und mit den ganzen Problemen, die dranhängen, sicher auch aktive Mitstreiter werden im politischen Kampf, wenn es um solche Fragen geht. Denn es gibt ja unterschiedliche Motivationen bei den Leuten, in so einer Initiative mitzuarbeiten. Es ist ja nicht bloß gegen etwas zu sein, sondern es gibt ja auch verschiedene Hintergründe, aus denen heraus jemand aktiv ist. Das ist sicherlich ganz, ganz verschieden bei einzelnen Leuten, aber einige sind sicher auch der Auffassung, dass diese Art der Stadtentwicklungspolitik, wie es jetzt gerade auch durch die KTS symbolisiert wird, der ganz falsche Weg ist. Zu denen zähle ich mich übrigens auch.
Vielleicht kurzer Blick noch in die Zukunft, wenn die Herren von der KTS-Schöpfung uns dann wie angedroht vor vollendete Tatsachen stellen, also von der scheinpolitischen auf die gewaltmonopolistische militärische Auseinandersetzung, möchte ich mal sagen, umsatteln. Welches Mittel könnte dem dann wirkungsvoll entgegentreten? Oder anders gefragt, welches Mischungsverhältnis Zucker zu Beton ist das wirkungsvollste? Sind wir deiner Meinung nach fantasiereich genug?
Dann noch was zu machen, wenn jetzt die Stadt vollendete Tatsachen schaffen möchte?
Wenn sie wie angedroht vor vollendete Tatsachen die Leute stellt und anfängt mit Bauen.
Ja, das kann sie ja zunächst noch gar nicht. Also mir fällt es ein bisschen schwer, so weit in die Zukunft zu gucken, weil ich immer noch an dem Punkt bin zu sagen, gut, wir wollen gar nicht, dass es so weit kommt. Und das einzige Mittel im Augenblick ist natürlich diese Unterschriftensammlung, also dieser legalistische Weg, den wir ja auch nicht besonders gut finden, aber den wir einfach jetzt gehen müssen, meines Erachtens. Und das ist vielleicht auch zu wenigen Leuten noch klar. Danach werden sicherlich dann andere Maßnahmen denkbar und notwendig sein, um noch gegen die KTS vorzugehen. Wie wirksam die sind, welche am wirksamsten sind, ich denke, da müssen wir dann kreativ werden, wenn wir jetzt in diesem Verfahren unterliegen, was ich nicht hoffe. Ich würde gerne noch was Aktuelles loswerden, bevor das untergeht. Wir sind leider in den Poststreik geraten. Wir hatten für heute eingeladen zu einem Unterstützerinnentreffen für heute Abend um 20 Uhr im Gasthaus Löwenkeller, also auch an einem sehr politischen Ort eigentlich, zum Löwenbräugelände. Leider sind wir in den Poststreik geraten und ist die Zustellung dieser Einladung nicht rausgegangen. Deswegen möchte ich jetzt über das Radio gerne einladen, heute Abend möglichst zahlreich zu der Versammlung zu kommen. Ich sage es nochmal, 20 Uhr, Gasthaus Löwenkeller im Stüdinger, Clara Straße, Ecke Stüdinger Straße. Und es wäre gut, wenn wirklich viele Leute kämen, weil da heute Abend auch dann nochmal geguckt werden soll, wie der Stand der Dinge ist und was in den nächsten Tagen zu tun ist, damit dieses Bürgerbegehren, also die Unterschriftensammlung, noch erfolgreich sein kann.
Gut. Alles klar, dann ist alles rund. Ich danke dir mal soweit.
Ja, ich danke euch auch.
Okay, tschüss. Ja, völlig unbeeindruckt von dem aktuellen Poststreik ist unser nächster Beitrag. Menschenrechte in Israel auch für PalästinenserInnen? Fragezeichen. Ausgangssperre in besetzten Gebieten. Was tun? Dazu hören wir jetzt ein konkretes Beispiel. Das Ganze ist im Zusammenhang mit einer Veranstaltung heute Abend. Nachher bei den Veranstaltungshinweisen werden wir da noch genauer sagen. Mit einer Veranstaltung heute Abend zu sehen, wo die da heißt, am Ende des Golfkrieges israelisch-palästinensischer Dialog. Und es findet um 20 Uhr im Gerhard-Ritter-Haus statt. Jetzt aber erstmal zu dem Beitrag.
One of the initiatives that we wanted to take after the war was to start a campaign against bacteriological, chemical and nuclear weapons in the whole area. And when we called up one of our clergy,
ursprünglich wollten sie eine Aktion machen gegen ABC-Waffen. Und sie haben dann auch Leute angerufen. Er hat zum Beispiel jemanden in Ramallah angerufen und ihn gefragt, ob er bei dieser Aktion unterstützt. Und er hat gesagt, natürlich findet er das gut und natürlich unterstützt er das auch. Aber ihr Problem sei im Moment in Ramallah ein ganz anderes, ein sehr konkretes, dass nämlich die Leute, die da in Ramallah leben und in der Umgebung, anfangen zu hungern. Weil die Ausgangssperre so lange festgelegt war und die Leute so wenig zum Arbeiten gehen konnten, dass sie auch kein Geld verdienen konnten. Dazu kommt, dass eben Leute, die Landwirtschaft haben und die kein Futter kaufen konnten, dass sie ihren Viehbestand, den kleinen, den sie noch haben, mit ein paar Ziegen oder Hühnern oder so, dass sie den gar nicht aufrechterhalten können, denn wenn sie die Tiere nicht füttern können, dann sterben die schlicht. Das heißt also, er hat gesagt, er findet die Aktivität sehr gut und so, aber das sei für das, was ihn im Moment wirklich bedrängen würde, viel zu abgehoben. Und daraufhin haben sie sich einer Koalition von Friedensgruppen angeschlossen, die versuchen, Lebensmitteltransporte in die Westbank zu schicken. Sie haben also drei schon geschickt, und zwar zwei in zwei Flüchtlingslager und eins in die christliche Stadt, so kleine Stadt, Bitzahur. Und sie sind halt jetzt dabei, auch weiterhin dafür Gelder aufzubringen.
Der, der spricht, ist Jeremy Milgrom mit seiner Übersetzerin, die hier aus Freiburg ist. Jeremy Milgrom stammt aus Israel. Er ist dort in der Gruppe Clergy for Peace, Kirchenleute für den Frieden, aktiv. Und er brachte gerade ein ganz konkretes Beispiel, wie israelische Menschen doch noch imstande sein können, die derzeitige Situation, die Unterdrückungssituation für die Menschen in den von Israel besetzten Gebieten zu unterstützen. Ausgangssperre und seit ganz langer Zeit keine Möglichkeit, auf die Felder zu gehen, keine Möglichkeit, sich zu versorgen. Die Kühlschränke und die Vorräte sind ausgebraucht. Also, was gibt es zu tun? Und statt eine internationale Kampagne für eine ABC-freie Zone zu organisieren, für den gesamten arabischen Raum, statt dieses also ein weiterliegendes, in die Ferne gerücktes Ziel zu initiieren, ist es auch möglich, praktische Arbeit zu machen. Zum Beispiel eben Unterstützung für die von der Ausgangssperre betroffene palästinensische Bevölkerung.
In raising money for these food convoys, we have gone out to supermarkets, given out brochures, and we used very much the religious obligation to.
Sie haben also, um das zu erreichen, Broschüren vor Supermärkten verkauft und haben die Broschüren so gestaltet, dass sie eben das, was an religiösen Begründungen vorhanden ist, von den Religionen her, abgedruckt haben. Also zum Beispiel jetzt von Maimonides, das ist einer von den wichtigen jüdischen Philosophen, oder auch aus dem Koran oder aus der Bibel, Verse abgedruckt, mit denen die Leute sich gegenüber anderen verteidigen können, die ihnen sagen, wie kommst du bloß dazu, wie kannst du nur Lebensmittel unseren Feinden geben? Also um den Leuten zu helfen, sich da auch zu rechtfertigen.
Now, we've also raised students in a Palestinian school in the Galilee. Muslim and Christian students brought food to the school, and the school then sent a shipment to the West Bank. Also, so that
dann sind Studentengruppen, und zwar jüdische und palästinensische Studentengruppen, auch angesprochen worden. Und die haben auch unternommen, eben Lebensmittel in die Westbank zu bringen. Und es sind also nicht nur Studentengruppen aus einer Stadt oder aus einem Ort, sondern aus verschiedenen Städten in Israel, sodass das eine Aktivität ist, die dann einen größeren Teil des Landes auch mit erfasst hat.
Vielleicht ist an dieser Stelle auch kurz die Kontonummer einzufügen, mit der die Unterstützung für diesen Lebensmitteltransport auch praktisch ausgedrückt werden kann. Kontonummer Sparkasse Freiburg auf den Namen Ulla Philips Heck. Kontonummer bei der Sparkasse 132 5007. Bankleitzahl 680 501 01. Stichwort Lebensmitteltransporte. Und der diesen Vorschlag hier in Freiburg gemacht hat, Jeremy Milgrom, kommt, wie erwähnt, von der Gruppe Clergy for Peace, Kirchenleute für den Frieden. Heute Abend in Freiburg. Auf einer Veranstaltung ist er anwesend, und zwar im Gerhard-Ritter-Haus in der Hauptstraße 18, Beginn um 20 Uhr. Thema dieser Veranstaltung wird sein, am Ende des Golfkrieges, israelisch-palästinensischer Dialog, Fragezeichen. Jeremy Milgrom kommt von einer Friedensgruppe direkt aus Israel. Und über diese Friedensgruppe sagte er zum Beispiel heute Nachmittag bei dem Pressegespräch auch noch:
We've made some progress in that direction in our group in Clergy for Peace. And I think that we constantly surprise.
Er empfindet es so, dass sie als diese Gruppe Kirchenleute für Frieden tatsächlich da Fortschritte gemacht haben, dass sie gelernt haben, solche positiven Dinge eben aus ihrer Religion abzuleiten. Und es ist im Moment so, dass immer wieder sehr viele Leute überrascht darüber sind, dass man überhaupt von Religionen solche positiven Impulse ableiten kann.
Auch das wird sicherlich ein Thema sein heute Abend auf der Veranstaltung im Gerhard-Ritter-Haus. Jeremy Milgrom, der früher Luftwaffenpilot gewesen ist und sich inzwischen zum entschiedenen Vertreter gewaltloser Konfliktlösungswege entschieden hat oder in die Richtung verändert hat. Heute Abend wird er vermutlich auch etwas erzählen über die israelische Friedensbewegung, inwieweit sie durch den Krieg gestärkt oder geschwächt worden ist und vielleicht ganz kurz eine Antwort, die er heute Nachmittag bereits gegeben hat.
I think you've said it very gently. It hasn't gotten stronger. A lot depends, of course, on what happens from the outside.
Also sie ist überhaupt nicht stärker geworden. Er hätte das sehr milde ausgedrückt. Zugleich sagt er aber, es würde sehr davon abhängen, wie, was jetzt von außen her passiert. Und hat als Beispiel gebracht, dass eben 1977, als Sadat nach Jerusalem kam, sich niemand in Israel vorstellen konnte, dass Begin den Sinai zurückgeben würde. Und er hat es dann doch gemacht und auch den Friedensvertrag geschlossen. Und die israelische Bevölkerung hat es akzeptiert. Und so sagt er, also da wäre ein gewisser Gehorsam der Bevölkerung gegenüber der Regierung. Und es wäre die Frage, ob das nicht auch wieder möglich wäre, dass dann so ein Umschwung stattfindet.
Soweit ein Auszug aus dem Gespräch heute Nachmittag mit Jeremy Milgrom von der Friedensgruppe Clergy for Peace. Auf der Veranstaltung heute Abend um 20 Uhr in Freiburg im Gerhard-Ritter-Haus in der Hauptstraße 18 wird dazu sicherlich dann noch mehr zu berichten sein. Soweit zunächst aber erstmal zu dieser Thematik und auch als Interesse vielleicht für die Veranstaltung.
Trotz staatlicher Repression und Bürgerkriegen in verschiedenen Ländern des Balkans, der Türkei und anderer Nahoststaaten setzt die baden-württembergische Landesregierung und der Landtag ihre rigorose Abschiebungspolitik in diese Gebiete fort. Derzeit sind zahlreiche Menschen von der Abschiebung bedroht, deren Asylanträge abgelehnt wurden. Darunter auch eine kurdische Familie aus Elzach, über die heute in der Badischen Zeitung berichtet wurde. Diese sollte vergangenen Dienstag in die Türkei abgeschoben werden. Die Unterbringung in der katholischen und später in der evangelischen Kirche in Elzach konnte dies erstmal verhindern. Nachdem dann bekannt wurde, dass die Familie bereits Anfang März ein Gesuch an den Petitionsausschuss des Landtages gestellt hatte, wurde von der Abschiebung erstmal abgesehen. Die Entscheidung des Ausschusses über eine Duldung der Familie soll abgewartet werden. Aufgrund der drohenden Massenabschiebungen haben sich bereits am 2. März in Emmendingen ca. 45 Personen getroffen, um über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Abschiebungen zu beraten. Dabei wurde beschlossen, den betroffenen Menschen Asyl von unten zu gewähren, etwa in der Art, wie es jetzt auch bei der kurdischen Familie in Elzach getan wurde. Im Folgenden nun ein Interview mit einem Mitglied der Politik- und Kulturgruppe Waldkirch, die sich mit der Asylproblematik beschäftigt. Als die erste Frage an dich. Die Abschiebung der kurdischen Familie in Elzach wurde vorläufig verhindert. Allerdings sind ja auch andere Flüchtlinge aus dieser Gegend von der Abschiebung bedroht. Und weißt du etwas von der derzeitigen Situation dieser Menschen?
Also es gibt in Waldkirch bedrohte Menschen wie der Yusuf zum Beispiel, ist nach wie vor bedroht. Yusuf Gedik, der ja bekannt ist, dann bedroht auch eine kurdische Familie, auch wohnhaft in Waldkirch, die wartet noch auf eine Entscheidung vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Bedroht sind in Emmendingen zwei Familien, darüber wird der P Petitionsausschuss am 19. März verhandeln. Und zwar handelt es sich um eine Roma-Familie und um eine Familie aus Kosovo, also Kosovo-Albaner. Dann gibt es weitere Familien, die bedroht sind von Abschiebung. Die wohnen in Mach, in Hugstetten, in Gottenheim, also alles Roma-Familien. Wobei man ja weiß, dass der Petitionsausschuss am 5. März getagt hat und alle Petitionen, die von Roma vorlagen, abgelehnt hat.
In der Bayerischen Zeitung stand ja auch, dass bereits Abschiebungen durchgeführt wurden. Weißt du was Näheres drüber?
Also Abschiebungen nach meiner Kenntnis und was sich auch als sicher bestätigt hat, gab es letzte Woche aus Wahlrechte Dottinge. Da handelt es sich auch um eine kurdische Familie, die abgeschoben wurde. Und was noch nicht ganz genau definitiv bestätigt wurde, 180 Personen, die in die Türkei abgeschoben wurden über den Stuttgarter Flughafen.
Aber Näheres ist da auch nicht bekannt.
Also bislang wissen wir nichts Genaues, aber wir werden versuchen, dass wir irgendwie an diese Informationen noch rankommen. Auf jeden Fall ist zu erwarten, dass das Land Baden-Württemberg die Abschiebepolitik weiter praktiziert und nach dem Ende des Golfkriegs wird er vermehrt, also in Länder abgeschoben, wie zum Beispiel die Türkei, Kurdistan und Libanon. Und wie uns ein Flüchtling mitgeteilt hat, hat der Chef der Ausländerbehörde in Emdingen gesagt, also jetzt werden auch Türken und Araber vermehrt abgeschoben.
Nun gab es ja am 2. März ein Treffen von verschiedenen Personen und Gruppen in Emdingen. Kannst du noch darüber was sagen, was da beraten wurde bzw. beschlossen?
Also dieses Treffen wurde deshalb notwendig, weil sich in Südbaden sehr wenige Personen mit der Politik, also mit der Asylpolitik, mit der Ausländerpolitik beschäftigen, das heißt irgendwie mit der praktischen Solidarität der hier lebenden Flüchtlinge. Man hat sich in Emmendingen getroffen, auch deshalb, weil die ganzen Familien im Landkreis Emmendingen bedroht sind, unter anderem jetzt auch die Familie in Elsach. Und man will, also treffen will, mehr erreichen. Es soll zum Beispiel jetzt beim nächsten Treffen am 16., es soll so eine Art Sprecherrat gegründet werden, wo zum Beispiel Vertretungen oder Vertreter, Vertreterinnen von Flüchtlingen teilnehmen, wo Rechtsanwälte drin vertreten sein sollen, wo Gewerkschaften, Kirchen, Flüchtlingsgruppen und so weiter den Sprecherrat repräsentieren sollen. Und gemeinsam will man dann sich wenden an politische Parteien, will man mit dem Innenministerium Kontakt aufnehmen, will man irgendwie versuchen, diese Asylpolitik, die die baden-württembergische Regierung momentan praktiziert, dass man da dagegen angehen kann. Und dass man natürlich auch einen Anlaufpunkt schafft für alle Flüchtlinge in Südbaden, die von den kommenden Abschiebungen betroffen sind.
In dem Flugblatt von euch war auch von einem Flüchtlingskongress die Rede. Gibt es da schon konkrete Planungen?
Also das, was auf dem Flugblatt steht, das sind einfach mal so Ideen. Und man muss behutsam mit der ganzen Sache umgehen. Es wurden zum Beispiel viele Kirchen angeschrieben, es wurden viele Menschen angeschrieben. Und die Diskussion selber am 16. März soll zeigen, wie man weitergeht. Der Flüchtlingskongress steht jetzt so mal als Vorschlag im Raum. Das Wichtigste, und was jetzt der Flüchtlingsrat Freiburg und was wir anstreben, also zusammen und noch Flüchtlinge, ist, dass eben dieser Sprecherrat zustande kommt. Dass man wirklich eine Vertretung hat. Es soll keine neue Organisation sein, sondern es soll eigentlich mehr eine Zusammenfassung sein von aktiven Personen, die sich engagieren, also auch, wie uns bekannt ist, dass es Einzelpersonen gibt in Reute und die keine Initiative haben, dass die mit auch Unterstützung kriegen. Und dass wir halt natürlich mehr erfahren in Zukunft über die gesamte Abschiebung.
Ah ja, kannst du dann am Schluss vielleicht noch genauer sagen, wo das Treffen stattfindet und wer da alles eingeladen ist?
Also das Treffen selber findet statt, also kommender Samstag, 16. März, 16 Uhr in Emmendingen. Gasthaus Bleiche Grill. Dieses Gasthaus befindet sich in der Milchhofstraße 12. Eingeladen wurden von uns ca. 100 20 Einzelpersonen, über 100 Kirchen, Pfarrämter, kirchliche Gruppen und so weiter, andere Organisationen und Menschenrechtsorganisationen, Rechtsanwälte. Und es wäre wirklich sehr wichtig, wenn an diesem Tag sehr viele Leute kommen würden.
Okay, dann bedanke ich mich für das Interview.
Tja.
Ciao.
Tschüss.
Am Wochenende war ein Landesparteitag der NPD in Tuttlingen angekündigt. Die NPD kündigte an, es werde ein wichtiger Parteitag. In der Einladung orakelte der Vorsitzende Jürgen Schützinger Folgendes.
Wesentlicher Bestandteil wird die Problemstellung der Ermöglichung eines geeinten Antretens aller vernünftigen, national und somit rechts stehenden Deutschen sein. Ich jedenfalls bekenne mich zur Einheit und positiven Zusammenarbeit mit anderen gleich bis ähnlich denkenden Rechten. Dass es immer wieder Kräfte geben wird, die an einem weiteren Gegeneinander der Rechten interessiert sind, wundert Kenner der Szene nicht. Es liegt allerdings an uns selber, wie wir uns diesbezüglich verhalten und entscheiden. Dies ist auch eine Frage von politischem Gespür und verantwortlichem Handeln. Der Parteitag wird entsprechende Weichenstellungen zu treffen haben. Eines sei Ihnen versichert. Wenn andere meinen, dass ihre Stunde jetzt gekommen sei, so hindert mich das keineswegs daran, auch fürderhin zum Wohle unseres Volkes im nationaldemokratischen Sinne zu wirken.
Ja, worum es dem Schützinger ging, werden wir nachher noch hören. Was genau die NPD auf dem Parteitag beschloss, konnten wir leider noch nicht in Erfahrung bringen. Das ist auch kein Wunder, weil natürlich Antifas nicht da reinkam. Da kamen nur geladene Gäste rein, eben Delegierte, zuverlässige Leute halt. Auf der anderen Seite hatten Antifas, wenn auch wenig breit, zum Protest aufgerufen. Was daraus wurde und wie ein Antifa das weitere Vorgehen der Antifaschisten einschätzt, habe ich in einem Interview in Erfahrung bringen wollen. Also am Sonntag war ein Landesparteitag der NPD in Tuttlingen angesagt. Du bist ein Antifa, der da war, um dagegen zu protestieren. Kannst du mal erzählen, was da vor Ort genau abging?
Ja, also das war so, wir sind um 9 vor der Stadthalle gewesen. Ab dort sollte Einlass sein. Es war dann klar, dass der Parteitag nicht dort stattfindet, weil die Stadt Tuttlingen wollte 100.000 Mark Kaution. Die wurden eben nicht gezahlt und deshalb wurde Parteitag verlegt. Sind dann einzelne Faschos dort rumgestanden und haben Leute, die noch nicht Bescheid wussten, umgeleitet, also den Zettel in die Hand gedrückt mit einer Wegbeschreibung. Wir sind dort gestanden und es hat dann eine Weile gedauert, bis wir rausgekriegt haben, wo sie jetzt genau sind. Wir hatten eigentlich vermutet, sie sind in der direkten Umgebung und es hat sich dann herausgestellt, eben, dass sie das Teil nach Rottweil verlegt haben, also das ist eine halbe Stunde mit dem Auto zu fahren. Dann sind wir eben von Tuttlingen gemeinsam nach Rottweil gefahren, sind dort vor die Kneipe hin, das ist die Brauerei zum Pflug. Oder Pflugbrauerei. Und es war dann schon so spät, also es war 12 Uhr, die Faschos haben um 11 Uhr angefangen mit ihrem Parteitag, also dass wir am Einlass die direkt konkret nichts mehr verhindern konnten. Sie waren schon alle drin, wir waren zu wenig, um vielleicht reinzugehen, um zu stören, so mussten wir draußen bleiben. Dann haben wir dort vor Ort ja, 2 Stunden lang gut Krach gemacht, Parolen gerufen. Dann wir hatten Transparente dabei, um so zumindest ein Stück weit ja, den Nachbarn oder den vorbeifahrenden Leuten zu vermitteln, was da gerade abgeht in der Kneipe.
Habt ihr so mitgekriegt, wie viele Faschos das waren und aus welchen Spektren die jetzt ungefähr kamen?
Also es war Landesparteitag, ja, und eben bavüweit standen sie auf der Matte, also von Konstanz bis Mannheim, so waren die Kennzeichen. Es waren drinnen in der Kneipe, also es war ein total großer Saal mit riesigen Fenstern, also man konnte gut reinschauen. Ja, waren vielleicht 150, 200 NPDler drin. Dann hatten sie Ordner, also ich denke, dass es auch NPD-Mitglieder waren, Jüngere, die ja recht aggressiv uns dann gleich mal die Türe vor der Nase zugeschlagen haben. So. Und dann an der hinteren Eingangstüre, da standen so eine Meute von ja, Glatzen, Bombers rum, so die halt auch im Zweifelsfalle vielleicht eingegriffen hätten oder so. Also wenn wir versucht hätten, reinzugehen.
Ja, wie sah es beim Antifas jetzt aus? Wie viele waren das und wie war die Stimmung so bei euch?
Also wir waren ja 50, 60 Antifas, also eigentlich nur aus dem autonomen Spektrum. Später sind dann noch aus Tuttlingen direkt 10 Leute nochmal gekommen von Juso, DGB-Spektrum. So. Also die Stimmung war so, dass halt durch das klar war, dass wir ja, zu spät dran waren und also konkret eigentlich nichts mehr irgendwie verhindern konnten, dass wir nicht reingehen konnten, dass wir letztendlich zu wenig waren, irgendwie schon ein Stück weit geknickt, so, weil es wäre halt ja toll gewesen, halt mit mehr Leuten da zu sein, noch stärker halt irgendwie auftreten zu können und eben halt auch noch konkreter irgendwie was zu verhindern. So hat sich dann letztendlich schon eher auf ein symbolisches Teil beschränkt, also darauf aufmerksam machen, so Parolen rufen und.
Ja, wie wertest du jetzt Antifa-Arbeit? Was für Schwerpunkte siehst du in der jetzigen und zukünftigen Antifa-Arbeit eigentlich?
Also ich denke mir eben halt ein total wichtiger Punkt ist eigentlich so diese Aufklärungs- und Informationsarbeit. Also zum Beispiel, was für Parteien gibt es, wie arbeiten sie, wie sieht ihre Programmatik aus, was ist Rassismus, was ist wie äußert er sich, wie wird hier mit Ausländern umgegangen und. Und dann eben, aber darüber hinaus eben halt, wenn sie die Faschos konkret auf der Matte stehen, also wenn sie versuchen, einen Parteitag zu machen, wenn sie versuchen, eine Versammlung zu machen, da eben halt auch konkret aufzutreten und versuchen zu verhindern, eben nicht als zentraler Punkt, aber eben halt auch ein Teilaspekt in dieser Arbeit gegen die Faschisten.
Ja, am 19.01. wurde in München eine neue rechte Partei gegründet, und zwar die Deutsche Allianz Vereinigte Rechte. Vorsitzender ist Harald Neubauer, im letzten Frühjahr von Schönhuber aus den Reps ausgeschlossen, und stellvertretender Vorsitzender ist Jürgen Schützinger, gleichzeitig Landesvorsitzender der NPD in Baden-Württemberg. Wofür die Deutsche Allianz steht, ist damit schon deutlich und ist unter Schützingers Ägide in Villingen-Schwenningen bereits gelungen. Dort nämlich arbeiten Reps und NPD im Stadtrat zusammen. Aus welcher Situation heraus gehen Teile der Reps und NPD zusammen? Die rechte Szene ist schon länger in Bewegung und Reps und NPD stecken gleichermaßen in der Krise. Betrachten wir zunächst die NPD. Die letzten Bundestagswahlen bedeuteten für die NPD eine Niederlage. Sie war ein Wahlbündnis mit der DVU des Verlegers Frei eingegangen. Trotzdem bekam das Bündnis nur 0,3% der Stimmen. Folglich bekam die NPD nicht die erwartete Wahlkampfkostenerstattung. Sie hat jetzt nach eigenen Angaben 1,5 Millionen D-Mark Schulden. Die Mitglieder wurden daher zu einem Notopfer NPD aufgerufen. Aber jedes Mitglied müsste schon 200 D-Mark abdrücken, um die Partei zu sanieren. Aber die NPD ist nicht nur finanziell marode. Anfang der 80er sollte das Image aufgebessert werden. Das hat aber nur ansatzweise geklappt. Die NPD blieb die Partei der konservativen Alt-Nazis. Sie veraltete und konnte keine intellektuell anspruchsvolleren Kräfte rekrutieren. In der Folge geriet die NPD von zwei Seiten in die Bredouille. Auf der einen Seite stiegen die seriöseren Reps auf der anderen Seite stand die moderne Rechte. Hier argumentierte man nationalrevolutionär. Allerdings hat es mittlerweile auch die NPD drauf, mit sozialen Stichwörtern zu agitieren. Zitat: Es muss eine Partei geben, die für nationale Solidarität kämpft, für die gerechtere Sozialgemeinschaft der Deutschen. Zitat Ende. Dahinter steckt natürlich weiterhin das Denken in nationalistischen und rassistischen Kategorien. Dem drohenden Abschiffen der NPD will die baden-württembergische Clique um Schützinger und Musgenug offenbar entgehen, indem sie die Deutsche Allianz mit aufbauen, was die NPD sehr stark schwächen würde. Daher scheint die NPD-Führung auch eine Auflösung der ganzen Partei in die Deutsche Allianz ins Auge zu fassen. Darüber ist aber noch nicht entschieden. Der Landesparteitag dürfte aber richtungsweisend gewesen sein. Zur Krise der Reps ist schon mehr gesagt worden, ich wiederhole daher nur einige Punkte. Letztes Jahr versuchte Schönhuber, das gutbürgerliche Gesicht der Reps zu verstärken, indem er den rechten Flügel angriff. Der wehrte sich, versuchte Schönhuber rauszuschmeißen. Letztlich setzte sich aber doch Schönhuber durch. Allerdings um einen hohen Preis. Zerstritten, wie die Partei auftrat, musste sie Wahlschlappen einstecken und wichtige Teile der Reps sagten sich von Schönhuber los, wie zum Beispiel der Republikanische Hochschulverband zur Intellektualisierung der Reps initiiert. Auf der anderen Seite muckten ganze Kreisverbände und die Fraktionen im Europarat auf. Diese wollten jetzt einen Neuanfang mit der Deutschen Allianz versuchen, mit den Flaggschiffen Neubauer und Glasau. Die Deutsche Allianz hofft derzeit nach eigenen Angaben, dass 80% der Reps zu ihnen überlaufen. Nach neuesten Meldungen sind schon die drei stärksten Rep-Kreisverbände in Nordrhein-Westfalen in die Deutsche Allianz eingetreten. Das scheint also zu klappen. Und für die Deutsche Allianz interessieren sich auch andere. Die militanten Neonazis der Nationalen Front nahmen am Gründungsparteitag teil. Eines ihrer Mitglieder wurde auch in Rottweil gesichtet. Auch prominente Rechtsextreme zeigen Interesse, wie der nationalrevolutionäre Publizist Wolfgang Strauß. Die Deutsche Allianz hofft auch, die DVU aufsaugen zu können. Zur bisherigen Programmatik der Deutschen Allianz, soweit sie bekannt ist, zitiere ich im Folgenden aus dem Blick nach rechts. Das Programm der Deutschen Allianz liest sich über lange Passagen wie das alte Republikaner-Parteiprogramm, also das alte Parteiprogramm, was eben noch im Vergleich zu den neueren Programmen sehr deutlich faschistische Züge aufwies. Und weiter aus dem Blick nach rechts. Die Stoßrichtung der Deutschen Allianz müsste gegen multikulturelle Tendenzen, gegen die Überflutung durch Ausländer und fettgefressene Zigeunerposse und gegen den American Way of Life sowie für eine neue Sozialordnung gerichtet sein. Es wäre an der Zeit, das Nationale mit dem Sozialen zu verbinden. Nur so könne eine Bewegung aus allen anständigen deutschen Patrioten entstehen. Soweit eben das Zitat aus dem Blick nach rechts, und die Verbindung von Nationalem mit Sozialem kennen wir ja eben von der NSDAP her schon. Die Deutsche Allianz hofft derzeit auch, den Verlust des Themas deutsche Einheit eben über deren Vollzug zu überwinden und das ganze rechte Potenzial in der DDR endlich ausschöpfen zu können. Wenn nämlich die Pläne der Deutschen Allianz aufgehen, wird aus der derzeitigen Schwäche der Rechtsextremen eine neue Sammlungspartei entstehen. Die Reste der Reps und die DVU hoffen sie an die Wand zu spielen. Derweil darf allerdings auch eine andere Entwicklung nicht aus dem Auge gelassen werden. Die Nationalrevolutionäre formieren sich als Initiative Deutschland 90. Mit dabei sind Dieter Stein, der in Stegen bei Freiburg die Junge Freiheit herausgibt, mit der angeblichen Auflage von 30.000 Exemplaren und einer zukünftig wöchentlichen Erscheinungsweise. eben die Nationalrevolutionäre sind eben intellektuell wesentlich gefährlicher als die doch etwas altmodisch auftretenden Typen vom Schlag der Deutschen Allianz. Ja, soweit zum Thema Antifaschismus, Faschismus. Ja, dieses Lied soll Antifas ein bisschen mehr Mut machen. Das war Lyndon Kwesi Johnson mit Fight Them Back.
Ja, zum nächsten Thema, zu Algerien. Das nordafrikanische Land Algerien hat sich während des Golfkrieges eindeutig gegen die kriegsführende Allianz der USA ausgesprochen. In den hiesigen Medien wurde von Algerien nur Bilder demonstrierender Fundamentalisten gezeigt und besonders hervorgehoben. Fundamentalisten, die sich pro Saddam äußerten. Aber diese Bilder entsprechen nicht der ganzen Wirklichkeit. Sie sollen dazu dienen, jeglichen Protest als fanatisch und rückschrittlich darzustellen. Hier in Deutschland, so schreibt der Algerier Echli Gebaili, hier in Deutschland wird ein Bild von Algerien gezeigt, das mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat. In Algerien gibt es nicht nur islamische Fundamentalisten, sondern auch fortschrittliche Kräfte, die in verschiedenen laizistischen Parteien organisiert sind. Algerien hat sich in einem langen Befreiungskampf von den französischen Besatzungsmächten befreit. 1962 wurde Algerien in die Unabhängigkeit entlassen. Unabhängig ist das Land jedoch bis heute nicht. Französisches Kapital und Kultur sowie die Folgen des Kolonialismus haben sich festgefressen. Bis 1989 herrschte in Algerien das Einparteiensystem vor. Die FLN, die Nationale Befreiungsfront, war die Partei. Jetzt, im Sommer, stehen in Algerien Parlamentswahlen an. Echli Kebaili, Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen, beschreibt drei Kategorien algerischer politischer Parteien. Erstens Parteien mit laizistischer Gesellschafts- und Politikkonzeption. Sie fordern die Trennung von Politik und Religion, die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der Berberkultur, einer Volksgruppe in Algerien. Beispiele für diese Partei ist die Sammelbewegung für Kultur und Demokratie, die RCD, dann die Front Sozialistischer Kräfte, die FFS, und die Sozialistische Avantgarde-Partei, PAGS. Zweitens, die Parteien, die die Einheit von Religion und Politik sowie die radikale Arabisierung der algerischen Gesellschaft durchsetzen wollen, sind ebenfalls vertreten. Beispiele hierfür sind die Islamische Heilsfront, FIS, die Arabische und Islamische Sammelbewegung, RAI, sowie die Bewegung für Demokratie in Algerien, die MDA. Und drittens, das sind Parteien, die eine Zwischenposition vertreten, wie zum Beispiel die FLN, die bisherige Regierungspartei, die Nationale Befreiungsfront. Trotz dieses breiten Spektrums, insgesamt sind es 30 Parteien, ist eine Zunahme fundamentalistischer Gruppen zu beobachten. Echli Kebaili beschreibt im Folgenden die Ursache für die Zunahme des Fundamentalismus in Algerien.
Oder der islamische Fundamentalismus hat zugenommen, weil diese Politik der FLN gescheitert ist. Sie konnten die Probleme Algeriens nicht lösen. Die Wirtschaftskrise ist ganz groß in Algerien. Wir haben gestern ein bisschen darüber gesprochen. 25% der aktiven Bevölkerung ist arbeitslos. Inflation erreicht bis 30% jährlich. Und es gibt etwa 500 staatliche Unternehmen. Sie funktionieren nur um 30%, 35% von ihrer Kapazität. Und das sind enorme Probleme. Ja. Wie gesagt, Nahrungsmittelknappheit ist in der Tagesordnung. Auslandsverschuldung ist auch ziemlich groß geworden. Es sind erstmal diese Wirtschaftsmisere. Ja. Und dass die Menschen einfach in die Religion flüchten aus Verzweiflung. Und dass diese Fundamentalisten, also rhetorisch gesehen, sind sie gar nicht schlecht. Sie sagen, sie greifen diese Staatspartei ganz scharf und sie sagen, wir sind die Alternative. Und was Frauen betrifft, sie konnten auch viel Frauen gewinnen. Sie sagen, ja, die Frau soll zu Hause bleiben, soll erziehen, aber sie bekommt Geld dafür. Und das ist auch eine Art von Sicherheit für viele Frauen. Aber dann dagegen gibt es auch eine starke Frauenbewegung, weil das sind Frauen, die einfach ihre Rechte haben wollen. Zum Beispiel eine islamische Frau darf nicht einen Nicht-Muslim heiraten. Das steht im Familiengesetz Algeriens. Ja? Dass die Polygamie erlaubt ist, offiziell, das ist auch schlecht. Dass die Frau darf nicht allein heiraten, sie braucht immer ihren Mann, ihren Vater oder Bruder, was weiß ich. Und dann, dass die Frauen sogar auf offener Straße angegriffen werden, weil sie sich nicht verschleiert. Oder dass sie, wenn sie aktiv in bestimmten politischen Richtungen sind, dann werden sie von diesen Fundamentalisten angegriffen. Es ist unglaublich, wie sie sich organisieren, die Fundamentalisten, in Brigaden. Ja? Und deshalb gibt es auch eine Reaktion von Frauen. Es gibt unheimlich viele Frauenorganisationen. Mich faszinieren diese Frauenorganisationen, wie wirklich engagiert sind, was für einen Mut sie haben. Aber sie müssen das machen. Mhm. Und man muss auch sagen, dass sie Unterstützung von vielen Männern bekommen. Weil also heute sind die Frauen unterdrückt, morgen werden alle Andersdenkende auch unterdrückt von diesen Fundamentalisten.
Fundamentalismus, der sich gegen Frauen richtet, macht sich nicht nur in Algerien breit. Angriffe gegen Frauen, gegen ihre Lebensweise sind auch hier in der BRD bekannt. Zum Beispiel Frauen, die zwangsuntersucht werden, weil sie in Holland abgetrieben haben, oder die Memminger Prozesse. Das sind ebenfalls Ausdrücke von Fundamentalismus. Vielleicht nicht religiös ausgerichtet, aber kapitalistisch. der Kapitalismus, das Geld, das heilige Konto und der Lottogewinn, das ist die Religion hier. Und die Frau hat sich dem Verwertungsprozess einzuordnen. Sie soll ihre Rolle als Hausfrau und Mutter annehmen, Kinder gebären, die Arbeitskraft des Mannes wieder aufpäppeln und als Konsumentin das System am Laufen halten. Beklagen wir also nicht den Fundamentalismus in anderen Ländern, sondern bekämpfen wir ihn hier.
Soweit also die Beiträge im heutigen Donnerstagesinfo. Im Folgenden die Veranstaltungshinweise.
Sonntagabend, die Debatte auf Radio Dreieckland. Ein schwieriges Thema diesmal.
Wenn die Israelis Erfahrung mit der Unterdrückung gesammelt haben, dann zumeist in der Rolle der Unterdrücker. Wie in den USA herrscht auch in Israel eine Mentalität vor, die zum sich Identifizieren mit den Erfolgreichen, den Siegern tendiert. Man will sich nicht mit den Schwachen identifizieren, sondern sich bewusst von ihnen abheben. Das scheint ein Leitmotiv des Denkens und Handelns im heutigen Israel zu sein.
So der Israeli bei Talami in seinem Buch Schmutzige Allianzen.
Sonntagabend die Debatte 18 bis 20 Uhr. Dazu auch ein Palästinenser, Said Dudin.
Ich zweifle nicht daran, dass hier und da natürlich dadurch, dass die Zionisten in Deutschland die Verbrechen der israelischen Besatzer an Palästinenser als Werk von Juden, man sagt Judenstaat, das sind Juden, da kommt dieser oder jener Kleingeist und sagte, ja, die Juden, die tun genau das, was man ihnen damals angetan hat. Nein, die Verbrechen der Massenmorde an unser Volk wurden nicht verübt von den Überlebenden von Buchenwald und Auschwitz, sondern von Irgun, von den Sternen, von den Haganah, von faschistischen, zionistischen Kolonialbanden, die lange ab 1920, genau 13 Jahren vor der Nazi-Herrschaft, ihre Terror mit dem erklärten Ziel, Palästina, Palästinenser frei zu machen, begonnen haben.
Die Debatte, Sonntagabend 18 Uhr bis 20 Uhr, Israel, Palästina und die BRD. Dazu auch die Hintergrundsendung.
Samstagabend 19 bis 21 Uhr mit Beiträgen von Said Uddin, Uri Davis und anderen.
Und noch ein Hinweis hier auf das eigene Programm von Radio Dreieckland. Am Freitag um 15.30 Uhr. Gehirnwäsche in den Medien, Gehirnwäsche bestens durchorganisiert. Wir wiederholen am Freitag jetzt um 15.30 Uhr diesen Beitrag, der bereits am Montag meines Wissens gelaufen ist.
Als weiterer Veranstaltungshinweis, der am Anfang schon kam, zwar im Gasthaus Löwenkeller findet um 20 Uhr das Treffen der BI gegen das KTS statt. Gasthaus Löwenkeller, Stühlinger, Ecke Clara Straße.
Eine weitere Veranstaltung wird organisiert vom Arbeitskreis Asyl und von Medico International.